bin Raphael Vogt.
Und ich bin Kathi Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Und wir werden von ganz tollen Menschen unterstützt.
Das sind Jenny und Lukas.
Ja, und Pixie.
Stimmt. Zusammen stehen sie hinter der Camping-App. Das tun wir auch.
Und damit starten wir. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Kathi.
Raphael.
Ich habe die Nase voll.
Das hört man.
Wovon?
Grippe, krank sein. Es ist einfach wirklich nicht zu fassen. Wir jammern jetzt schon seit 5 Wochen rum, weil diese Welle kam wieder und hat mich völlig dahingerafft. Ich hatte 40,5 Fieber. Mir ging es und geht es auch immer noch nicht wirklich richtig gut. Und ich kann nur hoffen, dass ihr da draußen irgendwie halbwegs gesund seid und fit seid und Bock habt auf dieses geniale Wetter da draußen. Wenn ich rausgucke, Baby, oh, dann freue ich mich schon drauf, wieder gesund zu sein und rauszugehen und durch diesen nahenden, wunderschönen Frühling zu springen. Also darauf freue ich mich.
Darauf freue ich mich auch und darum geht es ja auch in dieser Folge ein Stück weit, denn es geht darum, inwieweit wir uns denn, zumindest im nordischen Bereich, in Skandinavien, in der Natur frei bewegen können. Darf man überall hin?
Und sollte man überall hin? Muss man irgendwas beachten? Baby, ich bin total überrascht. Du hast noch gar nicht Hallo gesagt.
Hallo, ihr Lieblingscamper.
Na, geht doch.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass wir euch heute mitnehmen können in ein Gespräch mit zwei weiteren Personen, die wir uns gleich reinholen.
Mhm.
Und wir quatschen vorher noch ein bisschen. Du hast was vorbereitet.
Jein, du hast mir zugeworfen, heute geht es im Großen und Ganzen um Skandinavien, aber im Speziellen um ein spezielles Thema, und zwar das Jedermanns Recht. Mir sind aber sofort so viele Sachen eingefallen, weil wir waren ja jetzt auch schon des Öfteren in Skandinavien unterwegs und ja, ich finde, da gibt es einfach ganz, ganz viele Dinge, die wir selbst erlebt haben oder eben auch nicht, weil wir uns nicht ganz sicher waren und oder aber auch einfach nur auf unseren Reisen, weil wir diverse Dinge mitbekommen haben, die wir selbst nicht erlebt haben. Und die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich dachte, hey, das darf ich nicht vergessen zu erzählen. Und zum einen möchte ich auf jeden Fall erklären oder erzählen, wie es damals bei uns war, als wir das allererste Mal mit einem Reisemobil in Skandinavien unterwegs waren, und zwar war das Schweden. Darüber gibt es ja auch eine eigene einzelne Folge, ziemlich weit am Anfang. Also guckt da nochmal rein, falls ihr die hören wollt, mit all unseren absoluten Highlights und Tipps zu Südschweden. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir waren dort unterwegs, kannten natürlich mehr oder minder das Jedermannsrecht und dachten aber schon, beziehungsweise ich muss da leider ein bisschen den Finger in die Wunde pieken, Baby. Das war schon so ein bisschen auch dein großer Traum, dass du sagtest, hey, Südschweden, Schweden im Allgemeinen, so viel Platz, faszinierende Landschaft, Seen, Fjorde etc. pp. Und ich will einfach nur von diesen langen Straßen abfahren, links reinfahren in so eine Schotterpiste, bin ich irgendwo am See und da stelle ich mich hin. Das war so dein riesiger Traum, wovon du immer sprachst. Wir haben es auch letztlich gefunden, nicht ganz so wild, wie wir uns das vorgestellt haben, im Sinne von Wildcampen, sondern dann auf einem Naturcampingplatz. Aber das haben wir des Öfteren gemacht, genauso. Wir dachten, hey, das so muss doch funktionieren, wir fahren hier einfach links rein in so einen Waldweg und dann war das auch traumhaft schön. Wir sind oft sogar an einem See rausgekommen. Das war ja wirklich faszinierend in Südschweden. Du hast überall diese Seen. Aber dann kommst du an und siehst als allererstes dieses riesige rote Schild Camping verboten. Und das hat uns im ersten Moment erstmal so irritiert, weil klar war, ja, gut, okay, kein Campingverhalten im Sinne von wahrscheinlich jetzt keine Stühle rausholen und ich darf jetzt hier nicht meinen Gasgrill anmachen und so. Aber nein, wir waren uns so unsicher, weil wir dachten, irgendwie fühlt sich das falsch an, sich jetzt hier einfach nur parkend hinzustellen. Irgendwie ist das doch auch nicht richtig. Und wir sind weitergefahren. Wir haben in dem Moment entschieden, nee, das machen wir nicht. Irgendwie ist das nicht cool. Und wir sind dann auf Stellplätze gefahren, Campingplätze gefahren, Naturcampingplätze gefahren, haben die gesucht und gefunden und hatten eine großartige Zeit auch in Südschweden. Was war genau das? Wir dachten, jedermanns Recht, wir können einfach irgendwo hinfahren. Da waren wir noch ein bisschen unbedarfter und hatten uns noch nicht so reingearbeitet in die Materie. Ist ja auch schon lange her. Und jetzt sind wir jetzt halt besser. Wir haben es auch vor Ort nicht gemacht. Und letztlich muss man ja sagen, war es ja auch der richtige Move zu entscheiden, so nee, das fühlt sich nicht richtig an, wir fahren weiter. Aber das Schöne ist ja auch, Du hast immer davon gesprochen, es war ja dein großer Traum nach Skandinavien. Ich war ja gar nicht so Feuer und Flamme, muss ich ja gestehen, am Anfang. Du hast immer davon gesprochen, diese langen Straßen, diese großen, riesigen Wälder und viel Platz, viel Natur, viel Möglichkeit, Freiheit zu erleben im Sinne von eventuell vielleicht auch frei stehen, aber natürlich auch einfach ganz viel Natur pur zu erleben. Und da muss man einfach sagen, ja, das haben wir erlebt. Wir konnten wirklich fahren. Wir waren einfach einsam dort unterwegs. Es war wirklich großartig. Und es ist ja auch so, die Bevölkerungsdichte, weißt du eigentlich, wie die unterschiedlich ist zu Deutschland?
Das war beeindruckend auf jeden Fall, aber genau die Zahlen kenne ich jetzt nicht.
Also ich habe es nochmal rausgesucht, weil es für mich jetzt total interessant war. Norwegen beispielsweise ist ja jetzt größentechnisch nicht so viel größer als Deutschland, aber von der Dichte der Bevölkerung im Allgemeinen, jetzt Skandinavien genommen, gibt es nur 13 Einwohner pro Quadratkilometer. Und das jetzt mal einzuordnen zu Deutschland, damit jeder da draußen und auch du, Baby, jetzt mal eine Einordnung hat, 226 Einwohner pro Quadratkilometer sind es in Deutschland. Das heißt, natürlich hat Skandinavien viel mehr Natur pur. Das ist auch statistisch also bewiesen.
Ganz kurz zu dem, was du erzählt hast. Ja, wir sind an viele Stellen gekommen, wo dann irgendwo ein Schild stand, Camping verboten, und ich möchte keinen dazu ermutigen. Aber wir sind zu einer Zeit unterwegs gewesen, da waren wir einfach noch nicht so viele. Also es gab noch nicht so viele Camper, wie es jetzt gibt nach Corona. Es war noch vor Corona die Zeit. Und da gab es schon diese Schilder. Jetzt muss ich mir mal überlegen, was ist denn jetzt eigentlich los? Weil jetzt ist es ja teilweise so, dass in der Hauptsaison einfach unfassbar viele unterwegs sind. Und jetzt kommt auch noch dazu der Klimawandel. Immer mehr Reisende entscheiden sich für den Norden anstatt den Süden. Also Skandinavien wird jetzt arg nachbessern und auch wahrscheinlich sehr viel strenger werden. Ja. Wir haben damals aber schon den richtigen Impuls gehabt und gesagt, wenn das nicht gewollt ist, dann fahren wir auch weiter.
Genau so. Aber ich meine, das Schöne ist ja, warum auch sich so viele für Skandinavien entscheiden. Das ist eben, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, diese Weite, die Natur pur, aber auch diese typischen Sachen, diese Bilderbuchgeschichten, die man sich vorstellt. Ja, auf so einem Boot auf den Seen zu schippern, diese Fjorde zu erleben, die Nordlichter zu sehen, als aber auch, was man noch so kennt,
den Elch,
aber auch die Sagen umwobenen, die Feen, die Trolle und so weiter. Aber wusstest du, das habe ich nachgelesen gerade, da wird Jenny und Lukas, die werden da definitiv noch was zu erzählen können, schätze ich, in Norwegen gibt es ein Trollwarnschild. Wirklich. Also ein Verkehrsschild, wirklich an der Straße. Und zwar sogar an der bekanntesten Serpentinstraße Norwegens, die Trollstigen. Und da warnt sie mit einem Trollschild davor, dass diese süßen Zeitgenossen tatsächlich dort irgendwie sind. Fand ich total cool. Es gibt wirklich ein offizielles Trollschild.
Witzig. Nee, das wusste ich natürlich nicht. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, sind die wirklich so süß oder sind die dann schon auch so ein bisschen gefährlich oder arg?
Keine Ahnung.
In unserem Sprachgebrauch sind Trolle überhaupt nicht positiv konnotiert, ne?
Also, und wenn ich jetzt gerade an Harry Potter denke, war der Troll riesengroß.
Ja, also Trolle können schon sehr unangenehm werden. Ob sie dann jetzt im Internet unterwegs sind oder bei Harry Potter.
Stimmt. Also doch lieber die Feen, ne?
Ja, die
Feen. Wir hätten lieber die Serpentinen-Feenstraße.
Genau. Das ist eher so ein, kommt her, hier gibt's schöne Feen und so. Ne?
Ja, und ich freue mich halt jetzt, dass wir nochmal von den absoluten Skandinavien-Experten Jenny und Lukas von der Camping-App erfahren, wie es sich jetzt wirklich mit dem Jedermannsrecht verhält. Aber bevor wir reingehen, was ich jetzt noch mitgeben möchte, ist, dass man eventuell auch bedenken muss, dass es saisonale Zeiten gibt, wo man doch auf gewisse Dinge achten muss, habe ich noch eine kleine Anekdote. Und Baby, da die Frage an dich. Kannst du dir eventuell vorstellen, warum man zu gewissen Zeiten oder saisonalen Zeiten in Skandinavien vorsichtig bewegen muss?
Baumfällung?
Nee, aber stimmt, das war ja auch eine gewisse Sache. Das war so ein Transformers-Ding, was wir damals gesehen haben auf so einem Campingplatz in Schweden. Aber nein, ich meine in Bezug auf Tiere und im Speziellen jetzt Schweden.
Muss ja was mit dem Elch zu tun haben.
Ja, so, und wenn du jetzt an Elch denkst und eine Saison, wann man ja, Acht geben sollte, wenn man das Jedermannsrecht da benutzen möchte und irgendwie durch das Land wandert.
Also wenn Kathi Borg so als hübsche Wanderin dann durch den Wald läuft und der brünftige Elch, die über den Weg läuft, das könnte problematisch werden. Ich weiß es nicht.
Oh Gott. Also gut, ich finde deine Herleitung ja nicht so schlecht, die Idee mit, dass es vielleicht solche Brunftzeiten gibt, aber nein, das ist es nicht. Und zwar kam ich gerade drauf, dass wir mal einen True Crime Podcast gehört haben. Und in dieser Folge ging es natürlich um einen Kriminalfall. Achtung, kurze kleine Triggerwarnung. Es wird jetzt hier kurz zu Gewaltdarstellungen und Erzählungen kommen.
Ich habe ein bisschen Angst.
Und zwar ging es in der Folge darum, eine Frau hatte gemeinschaftlich mit ihrem Mann ein Haus in Schweden gekauft, ziemlich einsam. Sie haben sich installiert dort, es war alles wunderbar. Und dann ist die Frau jeden Tag spazieren gegangen um den See. Eines Tages kam sie nicht zurück. Sie wurde am See gefunden und das gesamte Gesicht war völlig zerfetzt und man konnte sie eigentlich überhaupt nicht mehr erkennen. Es war eine Brutalität an den Tag gelegt worden bei diesem Mord, denn genau das muss es gewesen sein. Allerdings kam nur der Mann als Täter in Frage, ihr Mann. Da niemand anderes dort wohnt oder war, gesehen wurde oder sonstiges. Dieser hat das natürlich vehement abgestritten und die Polizisten tappten lange, lange im Dunkeln. Es wurden diverse Indizien verfolgt. Unter anderem haben sie befürchtet, der Mann sei mit einem Rasenmäher über ihr Gesicht gefahren, damit es am Ende so aussieht. Es wurden sogar Modelle aus echtem Tier, also Schwein in dem Fall, genommen und der Rasenmäher wurde drüber gefahren, damit man schaut, welche Verletzungen da wirklich kamen. Also es wurde richtig tief reingegangen in die Arbeit, aber nichts passte zusammen. Es war ein Fall ad absurdum, es war verrückt. Und weißt du noch, was am Ende passiert ist?
Ich kann mich nur total dunkel dran erinnern, aber ich glaube, irgendwie sind die Elche verrückt geworden oder so. Ich weiß nicht mehr, was da gewesen ist, ob das was Hormonelles war oder Drogen. Haben die Drogen genommen?
Jein, Alkohol klingelt. Also, ich kläre auf. Tatsächlich ist am Ende festgestellt worden, es musste ein Elch gewesen sein, der sich mehr oder minder hat betrunken. Und zwar gibt es eine Zeit, in der insbesondere Äpfel als auch anderes Fallobst natürlich reif ist und zu Boden fällt und dann gärt. Das wird dann zu Alkohol. Und insbesondere Elche essen die einfach unfassbar gerne, weil sie diesen Rausch lieben und dann sind sie betrunken und sind nicht mehr zurechnungsfähig und einer dieser Elche hat diese Frau tatsächlich auf brutalste Weise ermordet. Es ist wirklich gruselig und traurig und total weird, dieser ganze Fall damals, aber der ist mir so hängen geblieben. Das heißt also, kleine Warnung für euch, wenn ihr zu dieser Zeit in Skandinavien unterwegs seid, Obacht bitte und seid gewarnt, die Tiere drehen da vielleicht ein bisschen durch.
Ja, das ist echt eine Geschichte. Wahnsinn. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern, ja. Aber gut, das mit dem Fall Obst, da muss erstmal drauf kommen. Also,
ja.
Der Kriminalist, der das rausgefunden hat, Chapeau. Echt. Also Vorsicht beim Umsetzen des Jedermannsrechtes oder beim Nutzen. Es gibt vielleicht Jahreszeiten, da solltet ihr auf der Hut sein, denn der betrunkene Elch könnte kommen und euch häuten. Richtig gute Geschichte. Jetzt sage ich nochmal ganz kurz, warum ich auf die Idee gekommen bin, eine Folge zum Thema Jedermannsrecht zu machen. Ich war ja gerade auf der Messe in München und hatte mit einigen Menschen zu tun, die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt nach Skandinavien und ich brauche keine Stellplatz-App. Ich kann da einfach überall stehen. Die haben wirklich wie so bockige Schulkinder auf den Boden gestampft, haben gesagt, ich weiß ganz genau, ich kann da überall stehen. Das ist Jedermannsrecht, gib mir das Recht. Ich war sehr geduldig und habe es versucht, jedem zu vermitteln, wie es eigentlich wirklich ist. Aber keiner kann das Jedermannsrecht so gut erklären wie Jenny und Lukas, in unserem Umfeld zumindest nicht. Und deswegen habe ich sie gebeten, uns dazu ein bisschen was zu erzählen und auch ein bisschen Einblicke zu schaffen und vielleicht auch noch ein bisschen zu beleuchten, was bedeutet denn das Jedermannsrecht in den unterschiedlichen skandinavischen Ländern. Denn es ist auch so, dass es sich ein bisschen unterschiedlich darstellt und natürlich auch vielleicht anders geahndet wird, wenn man sich an bestimmte Dinge nicht hält.
Großartig, wenn das jetzt nochmal mit einem Schlag für alle klar wird für die nächste Saison, die jetzt bald startet.
Ich verabschiede mich von dir.
Ja.
Diesmal bist du nicht dabei.
Leider nicht.
Aber vielen Dank für diese großartige Geschichte mit den Elchen. Das ist eine gute Warnung, weil es kann ja durchaus dem einen oder anderen das Gesicht retten.
Oh ja. Viel Spaß euch.
Liebe Jenny, lieber Lukas, ihr seid nicht nur die beiden Personen hinter der Camping-App, sondern auch hinter der Nordcamp-App. Und damit seid ihr für mich die perfekten Experten für alles rund um das Thema Skandinavien. Und unter anderem die perfekten Gäste für uns für ein Thema, dem wir uns jetzt ein bisschen annähern wollen, nämlich dem Jedermannsrecht. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir richtig loslegen, ich habe noch etwas anderes für euch, von dem ich euch vorher nichts erzählt habe. Ich möchte mich nämlich noch einem anderen Mythos annähern, von dem mir Kati wieder was erzählt hat. Genau genommen hat sie mir eine Geschichte erzählt. Und zwar von einem Elch. Und da würde ich gerne mal hören, wie ihr dazu steht, was ihr für eine Meinung dazu habt. Seid ihr bereit?
Ja, klar.
Wir glauben schon.
Kann ein ausgewachsener Elch von Fallobst betrunken werden?
Ich glaube schon, ich habe da mal einen Film gesehen, Die lustige Welt der Tiere oder sowas. Und da waren so viele besoffene Tiere. Ich glaube, wenn es genug Fallobst ist, warum nicht?
Was meinst du, Jenny?
Also ich habe ja schon mal Elche gesehen und die sind schon sehr groß, aber wahrscheinlich, wenn die richtig viel davon essen, bestimmt schon.
Ja.
Das klingt ganz gut. Es gibt so eine Weird Crime Story und zwar ist da eine Frau joggen gewesen und wird später tot aufgefunden und ihr wird, wir haben die Triggerwarnung vorhin schon ausgesprochen, sie wird wiedergefunden und ihr wurde die komplette Gesichtshaut abgezogen. Und der Mann von ihr wird beschuldigt, dass er es gewesen ist. Die Kriminalisten, die dahinter stecken, kommen irgendwann mal zu dem Schluss, dass es ein Elch gewesen ist, der zu viel Fallobst gegessen hat, das gegoren war, dass er folglich total betrunken war und mit seiner Schaufel quasi die Frau getötet hat und ihr eben sie auch so verstellt hat. Ich habe das gestern nochmal ein bisschen recherchiert. Nachdem ich die Geschichte nochmal gehört habe, dachte ich so, boah, das ist wirklich arg. Und ich habe gelesen, dass eigentlich so ein 500 Kilo Elch, und damit lagst du, Jenny, gar nicht so falsch mit deiner ersten Bemerkung, das Gewicht ist nämlich ausschlaggebend natürlich. Wie kann so ein 500 Kilo Elch wirklich betrunken sein von so ein bisschen Fallobst? Das muss schon enorm viel Fallobst sein. Und daraufhin habe ich einige Artikel gefunden, die behaupten, das ist alles erstunken und erlogen, das stimmt alles nicht. Und diese ganzen Geschichten, Elch im Baum gelandet, Elch in eine Tankstelle gerannt und alles kaputt gemacht, die können eigentlich gar nicht betrunken sein. Das sei von allen Medien immer falsch wiedergegeben worden. Also es ist gewissermaßen ein Mythos, der nicht verifiziert ist. Aber auf der anderen Seite muss ja irgendwas passieren. Und meine eigene Theorie ist, dass dieser Elch möglicherweise das Fallobst gegessen hat, aber dass es da vielleicht um Bakterien ging oder um Pilz oder so, was auf dem Fallobst war, dass der also vielleicht Halluzinogene genommen hat quasi oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die für mich total unklar ist. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr das aufklären und sagen, doch, der Elch kann sich betrinken mit Fallobst. Also ihr wisst das auch nicht hundertprozentig, ne?
Wir werden das nächste Mal, wenn wir einen treffen, einfach ihn fragen oder wenn wir Fallobst dabei haben, gucken, was passiert.
Aber bitte nur aus sicherer Entfernung, ja? Also bitte mit Fallobst zu der Zeit, wenn das Fallobst da liegt und schon gegoren ist, lasst das bitte sein. Ich möchte nicht daran schuld sein, dass er dann über euch herfällt.
Ja, wir gucken mal. Das wird schon. Wir sprechen vorher mit ihm.
Also jetzt habe ich euch gerade als Experten hier vorgestellt und ihr wisst nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Bin ich ein bisschen enttäuscht.
Nein.
Entschuldigung, Raphael.
Ja.
Okay.
Man kann ja nicht alles wissen.
Okay. Jetzt kommen wir aber zu einer Sache, wo ich genau weiß, dass ihr das wisst, denn wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, nämlich das Jedermannsrecht. Für viele Menschen dann doch irgendwie Mythos, ich darf überall stehen und ich darf machen und tun und lassen da oben in Skandinavien, was ich will mit meinem Camper. Könnt ihr damit ein bisschen aufräumen? Wie sieht es denn aus in den unterschiedlichen Ländern? Gibt es vielleicht ein Land, wo das Jedermannsrecht gar nicht gilt? Könnt ihr das kurz umreißen?
Ja, sehr gerne, weil das ist ja auch eine Frage, die uns immer umtreibt. Wir werden viel gefragt und wir mussten uns da auch ein bisschen reinfuchsen, um das richtig zu verstehen. Und deshalb hole ich immer gerne so ein bisschen weiter aus, wenn ich das erkläre, zum Beispiel bei Vorträgen auf Messen oder so. Und zwar, das Jedermannsrecht ist ja eigentlich ein Konzept, was jetzt gar nicht so ums Übernachten geht, sondern es geht darum, dass man eben das, was die Natur einem so bietet, eben nicht sozusagen übermäßig privatisieren darf, sondern dass es eben allen zugänglich ist, Einheimischen so wie Touristen auch. Also das beinhaltet zum Beispiel auch so Dinge wie, dass man, wenn man ein schönes Haus hat am See, dass man dann eben nicht da einfach das bebauen darf und den Zugang verwehren darf, sondern dass eben auch ein Wanderer, ein Angler da eben hingehen kann und das Wasser eben aufsuchen kann und eben auch für sich nutzen kann. Genauso verhält es sich mit irgendwelchen Pilzen oder Beeren oder Äpfeln, die man in der Natur findet. Sofern es eben nicht landwirtschaftlich oder kommerziell genutzte Flächen sind, darf man sich da sozusagen für den Eigenbedarf bedienen. Ja, gibt's natürlich auch Quoten. Beim Fischen ist das ganz wichtig. Und ich kann natürlich auch nicht 10.000 Äpfel pflücken und die dann verkaufen, sondern für mich unterwegs einfach mal einen abpflücken und essen. Und daher leitet sich auch dieses Konzept von der Übernachtung in der Natur ab. Das besagt nämlich, dass man in der Natur, auch wenn sie Privatgrundstück ist, eben trotzdem mal übernachten darf. Und zwar in der Regel im Zelt oder bivakieren. Oder es gibt auch eben diese Gapahauk, heißen sie in Norwegen, also diese einfachen Schutzhütten, wo man eben ein oder zwei Nächte übernachten darf. Man darf dann je nach Jahreszeit auch ein Feuer machen und eben die Natur nutzen, so wie das im Skandinavischen bezeichnet wird. Und was eben oft verwechselt wird, ist dann daher das Konzept des Übernachtens in der Natur übertragen auf den Camper und die Idee, dass man dann mit dem Fahrzeug überall hin darf. Und das ist nämlich einfach nicht so, weil die meisten Orte, worauf sich das bezieht, sind auch gar nicht befahrbar. Und hier ist ganz wichtig, in Norwegen und Schweden das Straßenrecht zu berücksichtigen. Und das sagt nämlich ganz klar, Fahrzeuge gehören auf die dafür vorgesehenen Flächen, Straßen und Parkplätze und nichts anderes. Schwedische Kollegen haben mir das mal so erklärt, wenn sie versuchen, das Kindern oder anderen Leuten einfach zu erklären, sagen sie, du darfst keine Reifenspuren hinterlassen. Also überall, wo man das tun würde, sei es ein Waldweg, eine Wiese oder ein Strand, da darf man nur dann hinfahren, wenn es explizit erlaubt ist. Also das heißt, ein Campingplatz, der eine Wiese ist oder auch ein Strand, wie wir das in Rømø zum Beispiel kennen, in Dänemark oder auch in Norwegen gibt es solche Strände, wo man eben durchaus mit dem Fahrzeug hinfahren darf. Da ist das erlaubt, ansonsten nicht. Und das wird eben oft falsch verstanden. Da ist der Gedanke, man darf alles, was nicht verboten ist. Und es ist eben eigentlich andersrum, dass man eben nur auf Parkflächen oder Straßen eben fahren darf und der Rest eigentlich nicht erlaubt ist.
Wie steht's denn mit dem Freistehen an sich? Ist das Freistehen grundsätzlich erstmal erlaubt auf der Straße oder auf normalen Parkplätzen? Jetzt mal abgesehen vom Jedermannsrecht, wo es ja eher um Natur geht. Also Straße, Parkplatz wäre okay, da auch zu übernachten?
Ja, das ist in allen skandinavischen Ländern erlaubt. Also Schweden schränkt sogar das jetzt ein bisschen ein. Es gibt jetzt diverse Rastplätze, die in Schweden ja immer schön ausgebaut sind mit Sanitäranlagen, mit Schwarzwasserentsorgung. Oft sind das Spielplätze. Und deswegen wurde das ein bisschen zu gerne genutzt anscheinend. An den E-Straßen, an den großen, ist es jetzt teilweise so, dass man nur 4 Stunden stehen darf. Das heißt, man darf tatsächlich picknicken und muss dann aber auch weiterfahren mit einem Campingfahrzeug. Und in Norwegen und in Dänemark ist es erlaubt, auch, also in Schweden auch, es sei denn, es explizit verboten, was ich eben erwähnt habe, in Fahrzeugen zu übernachten. Das heißt, es ist nicht so wie in Deutschland, dass es nur zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit erlaubt ist, sondern man darf einfach im Auto übernachten, das ist nicht verboten. Es muss aber an der Straße sein. Also es muss ein Parkplatz sein, der an der Straße angeschlossen ist. Es kann auch eine ganz einfache Schotterfläche sein entlang der Straße. Das muss jetzt kein ausgebauter Parkplatz sein. Wenn die nicht abgesperrt ist, kann man sich da hinstellen und übernachten. Gar kein Problem.
Was noch zu berücksichtigen ist, ist aber zum Beispiel in Dänemark ist das sehr, sehr streng gehandhabt. Also da ist schon irgendwie das Fenster leicht aufmachen, die Trittstufe rausfahren, ist dann schon nicht mehr erlaubt, sondern da geht es wirklich darum, Auto abgestellt und schlafen. Also das, was in Deutschland gerne als Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit bezeichnet wird. Wobei, da muss man auch aufpassen. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass die öffentlichen Parkplätze zum Beispiel auf Fehmarn mittlerweile das auch nicht mehr akzeptieren als Ausrede. Also da darf man nicht mehr übernachten, auch wenn man meint, man müsste seine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen. Und so ist das eben auch in Skandinavien. Also man muss schon gucken, ist das wirklich gerechtfertigt? Und ich sag mal so, wenn man natürlich 500 Meter vom nächsten offiziellen Stellplatz entfernt ist, dann hat man da vielleicht eine schwierige Grundlage. Ob man dann einen Strafzettel bekommt, ist immer so eine Ermessenssache. Aber ich würde es nicht unbedingt ausreizen, weil es sehr teuer sein kann. Und was da noch wichtig zu wissen ist, und das ist auch was, was wir erst in den letzten Jahren so auch selber verstanden haben und dann wirklich auch mal die Gesetzestexte uns angeschaut haben, das ist der Unterschied zwischen Parken und Camping. Den gibt es nämlich in Schweden und in Norwegen nicht, weil es ist ganz klar so, formuliert, dass das Parken mit einem Camper immer Camping ist. Also das bedeutet, ein Fahrzeug, was zu Campingzwecken eingerichtet ist, ob das jetzt ein Caddy ist mit einer Matratze drin oder ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen, das campt automatisch, auch wenn es vermeintlich nur mal kurz parkt. Also da muss man wirklich wissen, dass es diesen Unterschied einfach nicht gibt. Und somit, wenn da ein Schild steht, was Camping verbietet, dann bedeutet das de facto auch, ich darf da nicht parken mit meinem Campingfahrzeug. Und das kann schnell sehr teuer werden. Wir haben das schon in Schweden und in Norwegen erlebt, dass das tatsächlich auch dann mit Strafzetteln belohnt wird, solches Verhalten. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass es egal ist, ob auf so einem solchen Schild ein Zelt, ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil abgebildet ist. Es gilt wirklich dann für alle Campingfahrzeuge. Und das betrifft teilweise Wanderparkplätze, wo man wirklich nur mal eine Pause machen will, wenn man wandern will. Aber man sollte dann einfach da nicht stehen, weil es eben schnell teuer werden kann. Also wir sind hier in Norwegen und Schweden bei 60 bis 90 Euro, reden wir davon. Also nicht so diese 15, 20 Euro, die wir aus Deutschland gewohnt sind, sondern wesentlich mehr. Und Und in Dänemark kann das noch wesentlich teurer sein, weil da das Freistehen einfach nicht erlaubt ist, außer eben diese Ausnahmen, die wir eben besprochen haben. Aber da kann es dann schon mal über 150 Euro auch sein, je nachdem, wenn man da im Naturschutzgebiet oder im Wasserschutzgebiet landet, dann wird das schnell sehr teuer.
Mhm. Das war gerade übrigens nicht Jennys Magen, sondern das ist Pixie. Die möchte auch ein bisschen mitreden. Ich thematisiere es lieber, sonst könnte man sich fragen, was denn da so schnurrt oder ob du das bist, Lukas.
Ja, die redet heute wieder ganz viel, ganz motiviert mit.
Ja, ich verstehe das.
Kann man nichts machen.
Wie sieht das denn grundsätzlich aus? Darf ich denn, wenn ich mal davon ausgehe, ich bin in der Natur, dürfte ich länger als eine Nacht verweilen? Also wie hießen diese Hütten nochmal, von denen du gerade gesprochen hattest?
In Norwegen heißen die Gapahaug. Das ist einfach so eine Schutzhütte, meistens nur so ein Unterstand, der eigentlich auch dafür gedacht ist, dass man bei schlechtem Wetter eben, wenn man unterwegs ist, sich mal da unterstellen kann. Das wird auch sehr gerne von Wanderern benutzt oder auch von, je nach Lage, Motorradfahrern oder so, die mit dem Zelt sonst unterwegs sind. Da kann man auch in der Regel ganz gut ein Zelt aufstellen. Und für diejenigen, die eben so campen mit einem Zelt oder einfach bivakieren oder so, gilt im Prinzip die Regel, dass man 1 bis 2 Tage maximal bleiben darf. Wenn es länger ist, dass man bleiben darf, dann ist es dort angeschrieben. Da muss man einfach gucken. Aber gerade bei Privatgrundstücken oder so wirklich abgelegener ist die Regel schon so, dass man nach 2 Nächten spätestens wieder verschwinden sollte. Ich sage auch immer, es ergibt ja natürlich auch Sinn, weil wenn man so ein Zelt abgestellt hat, dann weiß man ja, wie das nach ein paar Tagen darunter aussieht. Und man will ja hier die Natur auch schützen und eben dafür sorgen, dass das für alle bewahrt wird. Und da sollte man eben nicht länger an einem Platz verweilen, sondern dann umziehen. Und da ist auch noch wichtig zu berücksichtigen, wenn man eben wirklich in der Natur so kampiert, also mit einem Zelt oder eben mit einem Biwak, dass man sich immer mindestens 150 bis 200 Meter von dem nächsten Gebäude entfernt halten muss. Also man kann das auch einfach so sagen, wenn man das nicht nachmessen kann, so außer Sichtweite sollte man sein. Das ist so die Grundregel dabei und dann ist das kein Problem. Aber erfahrungsgemäß sind das die wenigsten Leute, die wirklich so unterwegs sind, weil das Wetter und die Witterung natürlich auch ein bisschen rauer ist hier oben bei uns im Norden.
Es mag vielleicht für den einen oder anderen etwas enttäuschend sein, aber das Jedermannsrecht betrifft eben nicht uns Camper, die mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es ja wirklich viele Möglichkeiten gibt, besonders gut zu stehen. Und wir haben darüber schon mal zu einem anderen Zeitpunkt gesprochen. Was wäre denn eine gute Alternative zu sagen, ich versuche trotzdem möglichst naturnah zu stehen? Jetzt nehmen wir mal an, beispielsweise in Norwegen, wo wirklich ja viel Platz ist und auch die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist.
Also ich würde sagen, man muss sich da eigentlich keine Gedanken machen. Wir wissen das auch, das klingt immer so ein bisschen, man darf dieses nicht und jenes nicht und man hatte die Vorstellung, dass man so total toll freistehen kann. Aber ich muss dazu sagen, ich verrate jetzt ein kleines Geheimnis, nämlich wenn ich mir 2 der größten Influencer aus Norwegen und Schweden angucke, Influencerinnen sind es, die auf Instagram wunderschöne Bilder posten. Ich weiß ganz genau, dass die immer auf offiziellen Plätzen stehen. Ich habe sie auch schon mal angeschrieben und habe sie darauf hingewiesen, dass es doch nett wäre, vielleicht zu sagen, guck mal, das sind offizielle Plätze. Aber sie meinten eben, das wäre imagemäßig nicht so gut und das wäre eigentlich viel cooler, wenn man sagt, ich bin hier toll in der Natur oder es einfach unkommentiert lässt. Und das schürt natürlich so ein bisschen dieses Bild von, ich darf alles und ich kann alles Mögliche machen. Und dem ist einfach nicht so. Und da sagen wir aber immer, ja, man muss da aber nicht traurig sein, es gibt genug Alternativen. Also erstens muss man wissen, gerade wenn man noch nie hier oben war, dass eben der Unterschied zwischen jetzt Stellplätzen, Freistehplätzen und Campingplätzen gar nicht so relevant ist, wie wir das aus Deutschland gewohnt sind. Also sprich, große Campingplätze mit Parzellen und Zäunen und Gartenzwergen findet man hier sehr selten. Es gibt so ein paar Ferienanlagen, gerade an den Südküsten in Schweden und Norwegen, da findet man sowas, aber da landet man als Tourist eigentlich eher nicht. Das heißt, die meisten Plätze sind einfach eine Wiese mit ein paar Hütten für Angler meistens oder auch für Leute, die vielleicht lieber in einer Hütte übernachten wollen, wenn das Dachzelt doch ein bisschen windig geworden ist. Und da steht man wirklich einfach, wie man möchte. Da gibt es keine Parzellen. Man steht oft in bester Lage, wirklich direkt am Fjord oder am See mit Blick auf, keine Ahnung, Gletscher oder einfach die Natur. Die sind natürlich nicht alle so, aber es gibt sehr, sehr viele von solchen Plätzen. Und da hast du dann irgendwie auch mal die Situation, wie es uns schon oft so ging, dass du im Juli da quasi alleine stehst, einfach weil es viele solcher schönen Orte gibt. Und deshalb muss man gar nicht so, wie wir früher ja auch drauf waren, so ein bisschen, ja, ich fahre nicht auf Campingplätze, das passt nicht zu mir, denken, sondern man muss da ein bisschen offen sein und sich da die Chance geben, eben solche schönen Perlen an Campingplätzen auch zu entdecken. Und die andere Alternative ist, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch privat zu stehen. Also unser Tipp ist immer, die Leute eben anzusprechen im Zweifelsfall. Wenn man irgendwo an einem schönen Ort ist und man denkt, ach, hier würde ich gern verweilen, einfach mal jemanden fragen, den man trifft. Es bieten sich immer die Tankstellen oder Supermärkte an, auch mal zu fragen. So, gibt gibt es hier irgendwo eine schöne Ecke, wo ich mich hinstellen kann und niemanden störe. Es gibt sehr viele Plätze, zum Beispiel an Sportplätzen, die eigentlich jedes Dorf hat hier in Skandinavien. Und wenn man sich da mal hinstellt, weil da eben auch ein Parkplatz ist, da steht man oft sehr ruhig. Wenn nicht gerade irgendwie ein Fußballspiel oder so stattfindet, dann hat man da wirklich einen tollen Ausblick und ist eben legal unterwegs und trägt somit auch nicht dazu bei, dass noch mehr Verbote kommen. Und das ist vielleicht noch was ganz Wichtiges zu wissen, dass wir hier in Skandinavien gerade sehr heftige Diskussionen erleben darüber, also Schweden und Norwegen insbesondere überlegen tatsächlich das Freistehen, also damit auch das legale Übernachten auf Parkplätzen zu verbieten oder zumindest stark einzuschränken. Also man überlegt, ein Saisonverbot einzuführen oder eben eine Art Touristenabgabe, Vignette oder sowas, was wir alles ja momentan noch nicht haben. Und wir sind einfach der Meinung, dass das uns sehr viel wegnehmen würde, weil solche Übernachtungsmöglichkeiten oft nicht nur schön sind, sondern auch notwendig, wenn man lang gefahren ist, weiter in den Norden kommt, es dann nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, einfach mal irgendwo zu übernachten, auch im Winter, wo nicht alles geräumt ist. Es ist einfach sehr schade, wenn wir uns das als Community sozusagen kaputt machen würden.
Man kann noch dazu sagen, zum Beispiel in Schweden, Schweden hat eine wirklich wesentlich mehr ausgebaute Gastrokultur als Norwegen. Und es gibt sehr viele Cafés, es gibt sehr viele, ja, Restaurants, Ausflugslokale oder sei es Freilichtmuseen zum Beispiel, das können die Schweden auch sehr gut. An allen diesen Orten kann man eigentlich mit dem Auto übernachten. Oft ist es schon so, dass da schon ein Preis dran steht, dass die sagen, es kostet 100, 150 Kronen vielleicht. Wenn es nicht dran steht, da kann man immer fragen. Und solange das der Parkplatz zulässt, werden die meisten sagen, jo klar, kein Problem. Und dann trinkt man da einen Kaffee, isst eine Zimtschnecke und dann kann man da auch übernachten. Also es gibt sehr, sehr viele Alternativen, die auch cool sind. Da kommt man ja auch mit Leuten ins Gespräch und die Skandinavier sind ja interessiert, woher kommt man? Und dann wird man noch mit fragwürdigem Deutsch bedient, dass hier ja alle so ein bisschen sprechen. Also es ist ja auch irgendwie cool. Also es ist schöner als, also es ist natürlich eine persönliche Sache, als irgendwo am Straßenrand auf Schotter zu stehen. Das kann auch sehr schön sein. Und die Wege sind hier lang und manchmal lässt sich das einfach nicht vermeiden. Das ist ja offensichtlich so. Also niemand fährt nach Skandinavien, um 2 Wochen auf einem Campingplatz zu bleiben. Da ist es natürlich super, wenn man entlang der Strecke einfach irgendwo unkompliziert sich hinstellen kann und übernachten und am nächsten Morgen nicht um 8 Uhr weg muss, weil muss man halt auch nicht, weil es erlaubt ist und solange es an der Straße ist. Aber wie Jenny schon gesagt hat, es ist auch nicht so, dass die Campingplätze hier irgendwie Schranken hätten und Zufahrtszeiten. Man kann einfach drauf fahren, egal wann. Und irgendwann mal kommt schon jemand vorbei oder man ruft eine Telefonnummer an, die da dran steht. Also es ist sehr, sehr viel unkomplizierter, auch auf Campingplätzen.
Und da kann man ja dann auch wirklich mal an den See ranfahren. Man gerade an Schweden denkt, wir hatten diese Bilder im Kopf und haben dann doch festgestellt, okay, man kann nicht überall einfach ranfahren. Man würde eben diese Spuren hinterlassen, die wir eigentlich nicht hinterlassen wollen. Und ich habe ja jetzt auch gelernt, dass man sie auch gar nicht hinterlassen darf. Aber es gibt Campingplätze, die diese Möglichkeiten wirklich bieten.
Ja, also wenn man da die skandinavische Mentalität einfach so ein bisschen berücksichtigt, dann weiß man auch, dass die wahnsinnig stolz sind auf ihre Natur und sie gerne mit uns teilen. Das heißt, die schönsten Orte sind eigentlich touristisch erschlossen. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man direkt an die Strandlinie eben keine Häuser bauen darf. Das ist ja bei uns ähnlich. Flussufer können nicht bebaut werden wegen Hochwasser und so weiter. Mhm. Und dass sich da auch in Deutschland sehr oft Campingplätze befinden, die in zum Beispiel in der Mosel, ja, wunderschöne Plätze direkt am Wasser. Und das ist eben auch in Skandinavien so, dass man dann eben sagt, man nutzt dann diese großen Gebiete eben und baut einen Campingplatz nach dem anderen oder also eröffnet dort eben einen, sodass man wirklich in bester Lage steht und völlig legal. Und da würde ich auch immer sagen, also vielleicht muss man einfach ein bisschen in sich gehen und sagen, was für eine Art Mensch möchte ich sein? Also welchen Eindruck möchte ich von mir und meiner Nation vielleicht auch hinterlassen? Weil wir sehen Tag ein, Tag aus die ganzen Posts in Facebook und Instagram von Norwegern und auch von Schweden, die eben deutsche Touristen, niederländische Touristen in ihren Campern fotografieren und sich manchmal schon fragen, was fällt denn eigentlich ein? Und da muss man sich einfach so überlegen, möchte ich jemand sein, der dafür sorgt, dass Menschen nach mir noch willkommen sind und gern gesehen sind? Oder ist mir das einfach egal? Ist es mir wichtiger zu sagen, haha, ich bin irgendwie 6 Wochen ohne Übernachtungskosten unterwegs gewesen? Und ich kann sagen, also solche Posts werden sehr oft geteilt in den Gruppen, die man dank Google Translate ja auch übersetzen kann. Und dann steht da eben für alle lesbar so, ah, guck mal, ich habe meine Heckgarage voll mit Lebensmitteln von zu Hause. Ich habe noch nie für die Übernachtung bezahlt und ich habe noch irgendwie x Kilo Fisch im Gepäck, wenn ich wieder nach Hause fahre. Und dann muss man sich nur fragen, wie würde man sich selber fühlen, wenn das im eigenen Heimatland eben so gehandhabt würde und Touristen Kurtaxe nicht mal zahlen, nichts zahlen und wir mit unseren Steuergeldern die ganze Infrastruktur finanzieren. Und ich muss immer schmunzeln mittlerweile, wenn Leute sagen, ja, ich bin ja autark unterwegs. Ja, machst du dein eigenes Wasser? Trinkst du dein Grauwasser? Also du musst das ja irgendwie auch wieder loswerden und herbekommen. Und selbst Wasser kostet hier nichts. Man bekommt immer Trinkwasser in Restaurants, in Cafés bekommt man Leitungswasser. Man kann seinen Camper füllen mit Wasser in bester Qualität und man muss nicht mal dafür bezahlen. Und die Entsorgung ist meistens auch kostenlos, ja. Und dann ist man nicht bereit, irgendwie was zurückzugeben und wundert sich dann, dass vielleicht vielleicht auf Dauer man nicht mehr ganz so gern gesehen ist. Und das finde ich halt irgendwie so eine Frage, die halt jeder für sich beantworten muss. Wir haben da eine ganz klare Antwort für uns. Wir leben mittlerweile auch hier und verdienen natürlich auch unser Geld mit dem Camping-Thema und haben deshalb auch ein Interesse, dass das halt irgendwie weiter erhalten bleibt.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Also man muss da wirklich keine Sportdisziplinen draus machen, irgendwie freizustehen und alles immer rauszuholen, was irgendwie geht. Wir erwarten hier genau dasselbe, wenn andere Menschen hier als Tourist herkommen oder auch zuziehen, wie auch immer, dass man sich ein Stück weit der Gesellschaft anpasst und den Gepflogenheiten. Und ich finde, das sollte man sich eben auch als Besucher eines anderen Landes, egal welches es ist, immer auf die Kette schreiben und sich dementsprechend natürlich auch so verhalten, wie es von einem erwartet wird. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Was kann man jetzt eigentlich sagen? Wie kann man in Skandinavien stehen? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie ist es in der Natur, in der Stadt? Sollten wir vielleicht doch lieber in den Süden fahren? Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, also ich würde es auf jeden Fall ganz positiv formulieren, weil für mich und für uns ist immer noch Skandinavien die Region, die eigentlich am schönsten ist, mit dem Camper zu bereisen. Einfach weil es so viel Natur gibt, weil es so viel Platz gibt und wir hier auch in der Regel sehr willkommen sind. Also das ist auch die ein oder andere Einschränkung, die wir jetzt erwähnt haben, die bedeutet ja nicht, dass man irgendwie wirklich in seinem Reisen eingeschränkt ist. Das ist manchmal auch so eine Kopfsache, das haben wir selber gelernt, dass man eben umdenkt und nicht denkt, Campingplatz ist gleich Campingplatz und legal stehen ist langweilig stehen, sondern dass man sich einfach darauf einlässt. Und ein paar Tipps, die ich mitgeben würde, also gerade in Norwegen und Schweden, also in Dänemark haben wir ja schon gesagt, auf keinen Fall irgendwie, wenn man nur mal auf dem Parkplatz übernachtet, in irgendeiner Weise den Eindruck erwecken, dass man campt. Also nicht unbedingt die Fenster auf und irgendwas davor stellen und so. Muss man auch gar nicht. An den meisten Orten gibt es wirklich an den schönsten Plätzen eine Picknickbank und so. Da braucht man gar nicht groß was rausholen, sondern da nimmt man seinen Kaffee einfach und setzt sich an die schon dort bereitstehenden Tische und Bänke und dann ist man auf der sicheren Seite. In Norwegen und Schweden kann man das auch ein bisschen entspannter sehen. Also wie gesagt, haltet euch auf offiziellen Plätzen nur auf, wenn ihr eben mal übernachten wollt, die offiziell dadurch sind, dass sie eben an eine Straße angeschlossen sind, Parkflächen sind, freigegeben sind für Fahrzeuge. Fahrt nicht einfach wild in die Natur. Und ein Tipp vielleicht noch gerade in der Hochsaison, eine Sache, die immer so ein bisschen kritisch beobachtet wird hier, ist einfach diese Rudelbildung. Wenn ihr irgendwo langfahrt und ihr wollt freistehen, dann stellt euch nicht unbedingt an einen Platz, wo schon 10 andere stehen. Egal, wo ihr diese Info her habt, dass man da schön steht, fahrt einfach weiter und sucht euch ein eigenes Plätzchen, weil es gibt wirklich genug Auswahl. Je weiter man in den Norden kommt, natürlich mehr, weil weniger los ist. Und da kann man wirklich ganz fantastisch dann auch die Einsamkeit der Natur genießen auf eben diesen nicht offiziellen Plätzen, aber eben legalen Plätzen. Und in Finnland ist es sowieso noch mal entspannter, wenn man da außerhalb der großen Städte und der Ballungsgebiete, die ja in Finnland nicht so wirklich viele vorhanden sind, wenn man sich da außerhalb von aufhält, dann ist das auch gar kein Problem, da wirklich mal zu übernachten. Da gibt es gar nicht die Infrastruktur, als dass man da ständig auf offizielle Plätze fahren könnte. Und haltet die Augen auf und denkt einfach dran, ob ihr euch so auch zu Hause verhalten würdet, beziehungsweise ob ihr wollt, dass andere Leute sich bei euch zu Hause so verhalten und dann seid ihr sicher unterwegs und habt eine super schöne Zeit und ja, also wir können es nur allen empfehlen. Man muss nicht in den Süden ausweichen.
Ich habe noch was im Kopf. Du hast ja von diesen beiden Influencerinnen gesprochen, waren das Frauen? Oder war das ein Paar?
Mhm. Ja, es waren zwei Frauen, genau.
Also wenn ich jetzt Google Influencerin Norwegen beispielsweise, würde ich die beiden vielleicht finden und dann könnte ich ja gucken, auf was für Plätzen haben die gestanden? Haben die vielleicht bei euch eine Liste in der App?
Ja, bisher nicht. Also das Problem ist, wie gesagt, die wollen das ja nicht so gerne offiziell machen, dass sie eben auf offiziellen Plätzen stehen. Also bei einer ist es sehr offensichtlich, da sie nämlich gar keine eigene Toilette dabei hat, weiß man, dass sie zumindest nicht langfristig irgendwo in der Natur sich aufhalten kann. Und das Thema Klappspaten im Wald, das ist auch immer so ein umstrittenes. Mhm. Ne? Wenn das zu viele machen, wird das für alle unschön. Und für die Natur ist es natürlich auch nicht gut. Aber wie gesagt, also man findet diese Plätze auch so. Also wenn man die Regionen sich anguckt, es gibt so eine Region in Norwegen, die wir auch sehr lieben, da ist es eigentlich unmöglich, nicht auf einem spektakulären Campingplatz zu stehen. Die sind alle recht klein und liegen alle einfach spektakulär. Die Region ist einfach Bilderbuch Norwegen und da wird man wirklich Mühe haben, schön frei zu stehen, weil einfach alles, was schön ist, schon ein Campingplatz ist.
Das ist doch ein guter Tipp. Wir werden das selber rausfinden. Wir werden euch ja bald besuchen in Norwegen und wir werden unsere eigenen Erfahrungen sammeln und unsere eigenen Plätze suchen, die aber eben dann alle so sind, dass das auch keinen stört und dass wir keine Spuren hinterlassen. Jenny, Lukas, ihr beide, vielen, vielen Dank, dass wir diese Aufzeichnung jetzt mal remote machen konnten. Ihr wart ja sogar zu Besuch vor kurzem und wir haben es leider nicht geschafft, das in Persona zu tun. Aber toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Immer gerne, Raphael. Danke.
Wir danken.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Solltet ihr euch jetzt sagen, oh, die waren aber sympathisch oder irgendwie kommen die mir bekannt vor? Beides ja, denn sie sind sehr sympathisch und vielleicht habt ihr sie bei uns schon mal gehört. Wir haben euch Jenny und Lukas schon in Folge 46 vorgestellt. Und jetzt ist mir doch wirklich zum Ende noch eine Sache eingefallen, die ich nicht gefragt habe. Kathi hat mir doch aufgetragen, ich soll nach diesen Trollschildern fragen.
Oh Mann. Ja, habe ich jetzt nicht gefragt. Unsere Experten sind wieder raus aus dem Gespräch. Ich habe ihnen versprochen, ich rufe nicht nochmal an, wenn irgendwas fehlt. Und deswegen müsst ihr mir jetzt helfen. Wenn irgendjemand von euch da draußen so ein Schild vielleicht mal abfotografiert hat oder so, dann schickt es uns doch bitte. Ich würde gerne mehr dazu erfahren und vor allem würde ich gerne mal wieder eins sehen. In diesem Sinne, bye bye.
So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de.
Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt Raphael Vogt, Idee und Redaktion Raphael Vogt und Kati Borg. Unser Basisfahrzeug Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel in L4H3. Und psst, 30% für die Camping-App mit dem Code VAN und davon 3, 2, 1, alles groß.